Ja, wir wenden uns dem nächsten Thema zu, der Gynäkologie und Geburtshilfe, und möchte Ihnen gerne in der nächsten halben Stunde so zweimal einen Fokus geben: einmal Viertelstunde Geburtshilfe, Viertelstunde Gynäkologie, was die Homöopathie hier kann. Beginnen mit der Geburtshilfe. Kinderwunsch, schon hier beginnt es, ist mir ganz wichtig, und zwar. Natürlich wird alles abgeklärt, es ist klar, ob es irgendwelche mechanischen Hindernisse gibt, aber ansonsten ist es oft so, dass sogar bei IVFs es durch die zusätzliche homöopathische Behandlung eindeutig zu einer verstärkten Bildung von qualitativ hochwertigen Eizellen kommt. Es kommt zu einer besseren Einnistung, also da habe ich wirklich gute Erfahrungen. Das heißt, hier muss etwas geschehen, das einfach die Qualität verbessert dieses Vorganges. Vorzeitige Wehen sind ein großes Anliegen, und zwar deshalb, weil wir wissen ja gerade die Geburtshilfe als Ganzes, wir versuchen ja hier möglichst wenig Medikamente zu geben, weil die Frauen das nicht wollen, weil das natürlich nicht gut ist für die Schwangerschaft, und wir sind, denke ich, dankbar für jede Alternative, für jede Möglichkeit hier anders zu behandeln. Und gerade bei vorzeitigen Wehen und Blutungen ist es ja oft so, dass wir außer Bettruhe und Infusionen und Magnesium nicht wirklich viel tun können. Bestehende und interkurrente Erkrankungen sind auch mir ein großes Anliegen. Ich habe in der Ambulanz in Hietzing wirklich immer wieder Patientinnen, die zum Beispiel zu mir kommen in der Schwangerschaft und sagen, ich habe schon Migräne seit 20 Jahren und jetzt kann ich meine üblichen Medikamente nicht mehr nehmen und jetzt hätte ich gerne, dass sie mich homöopathisch behandeln. Ist ein wunderbarer Einstieg und das gelingt oft gut. Aber auch banale Infekte, wie zum Beispiel gerade Husten in der Schwangerschaft, ja, der ja natürlich schlimm ist, weil die Gefahr von Wehen da ist und ein hartnäckiger Husten sehr lästig ist. Und hier muss ich sagen, ist es auch sehr beeindruckend, wenn wir bei diesen Minuten- und Stundenphänomenen bleiben, wie die Homöopathie in akuten Erkrankungen wirken kann. Dann ist es tatsächlich so, dass der Husten oft in der ersten Nacht nach Beginn der Einnahme um Wesentliches verbessert ist. Dann haben wir das Wochenbett, das ist mir auch wichtig, die Mastitis. Da möchte ich dann darauf eingehen, um Ihnen ein Beispiel von akuten Entzündungen zu zeigen, wo die Homöopathie auch wirkt, und Depressionen in der Schwangerschaft, wo wir natürlich auch keine Antidepressiva verwenden möchten. Ich möchte beginnen mit zwei Krankengeschichten, mit einem drohenden Abortus, mit Blutungen in der Frühschwangerschaft. Ich möchte Ihnen dabei zeigen, die Patientinnen haben beide vorzeitige Wehen und Blutungen, aber sie brauchen völlig unterschiedliche Arzneien, weil wir eben nach dem Wesen der Patientin vorgehen. Wir fragen, was ist das für ein Mensch, was ist das Problem dieser Frau, was ist sie für ein Mensch, was ist das Typische für sie. Wir haben hier eine 28-jährige Patientin in der ersten Schwangerschaft mit Blutungen, in der 16. Schwangerschaftswoche mit verkürztem Muttermund. Und es ist in der Familienanamnese schon bekannt, die Mutter hatte dreimal eine Cerclage, was damals noch üblich war, und einmal einen Abortus und zwei Kinder ausgetragen. Das Hauptthema der Patientin ist eigentlich die Sorge um die Familie. Sie hat ab dem 14. Lebensjahr ihren Vater und ihren Bruder versorgt, nachdem die Eltern sich getrennt haben und die Mutter ausgezogen ist aus dem gemeinsamen Haushalt und die Patientin zuständig war, sozusagen die gesamte Familie zu versorgen. Das Wesen der Patientin ist nun das Wesentliche für die Arzneiwahl. Sie ist eine sehr pflichtbewusste, sie möchte alles planen, sie möchte alles ganz genau befolgen, was man ihr sagt. Sie sagt, ich lasse alles mit mir machen, es geht mir nur um das Kind. Sie ist sehr überempfindlich und gereizt jetzt in der Schwangerschaft und sie hat eine große Schlaflosigkeit, weil sie natürlich voller Sorgen und Gedanken ist, wie das weitergeht und ob das gut ausgehen wird. Das ist so die Ausgangslage, die wir hier haben. Wir haben jetzt nun das Tool der Repertorisation in der Homöopathie, die sich wesentlich vereinfacht hat seit dem Zeitalter der Computer und Computerprogramme, wo wir früher mit dicken Büchern gewälzt haben und gesucht haben. Das ist jetzt wesentlich einfacher geworden und rascher. Und Sie sehen hier, es gibt unterschiedliche sogenannte Rubriken, wo dann eine bestimmte Zahl von Arzneien drinnen ist, die in Frage kommen für dieses Geschehen. Also wir haben hier die Neigung zum Abort als Beispiel, wo Sie sehen, 58 in der Klammer, das sind sozusagen 58 Arzneien, die von besonderer Bedeutung sind. Und das kreuzen wir mit anderen Beschwerden eben auch aus dem Geistes- und Gemütsbereich. Also das starke Pflichtgefühl, das die Patientin hat, die Reizbarkeit, die große Schlaflosigkeit durch Gedankenandrang. Und Sie sehen, dass an erster Stelle das Kaliumcarbonicum steht. Dahinter haben wir Zinkum, Kaliumcarbonicum, eine äußerst wichtige Arznei für den Uterus, für die Schwangerschaft. Kalium ist ein tonisierendes Mittel, dass die Patientin in C12 zweimal täglich bekommt, und schon nach einer Woche bei der nächsten Kontrolle ist der Schlaf wesentlich besser, sie ist entspannter, der Bauch ist seltener hart. In der 30. Schwangerschaftswoche fühlt sich die Patientin deutlich weniger ängstlich, kein Gedankenkreisen mehr, der Muttermund ist stabil und sie hat sogar in der 40. Schwangerschaftswoche erst eine Spontangeburt aus Schädellage. Das war für mich ein sehr schönes Beispiel und ich möchte Ihnen da im Vergleich dazu eine ganz andere Frau gegenüberstellen. Da habe ich noch kurz, dass Sie einen Eindruck haben, auch dass all diese Salze, die gesamten Elemente des Periodensystems, haben auch alle eine Gemütsverfassung, ja, die wir sozusagen kennen und aufgrund derer wir auch abwägen, ob das Mittel, das bei der Repertorisation an erster Stelle ist, auch wirklich in Frage kommt für die Patientin. Zweite Krankengeschichte, 32-jährige Frau, zweite Schwangerschaft, hat hellrote Blutungen schon ab der 9. Schwangerschaftswoche. Sie war schon zweimal stationär. Man sieht ein Hämatom im Ultraschall. Und was bei dieser Patientin spannend ist, ist, sie hat ein angeborenes luftkissenartiges Angiom an der rechten Schläfe in einem Ausmaß von 5x5 cm. Das war sehr eindrucksvoll. Man hat also, wenn man da drauf gegriffen hat, knistert das so, ja, und das ist also wirklich was, was die Patientin seit der Geburt begleitet. Sie kommt in der 14. Schwangerschaftswoche zur Anamnese. Sie ist jetzt von der Persönlichkeit ganz eine andere Frau als die erste. Sie ist eine Juristin, sie ist eine äußerst selbstbewusste, willensstarke Person. Sie ist freiheitsliebend, sie setzt sich sehr für Gerechtigkeit ein. Und sie sagt, bei großen Entscheidungen bin ich eigentlich ganz klar. Das fällt mir gar nicht schwer, hier wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Aber in der Familie, bei den kleinen Dingen, fällt es mir sehr schwer, weil ich sehr empathisch bin. Ich habe dann einfach so viel Mitgefühl und dann tue ich mir schwer zu entscheiden. Und sie sagt, ich blute mich manchmal aus im Alltag, weil ich einfach hier die Grenze nicht finde. Wenn wir uns das anschauen und repertorisieren, so haben wir Metrorrhagie in der Schwangerschaft, hellrote Blutungen, Unentschlossenheit bei kleinen Entscheidungen zu treffen, bei kleinen Dingen. So haben wir zwei Arzneien, das Erregeron canadensis und das Lycopodium, wo sich das durchzieht. Und das Erregeron canadensis ist eine Arznei, die einen starken Bezug hat zu hellroten Blutungen. Sie sehen es hier, es ist eine Pflanze, sie gehört zu den Asteraceen, zu den Korbblütlern. Und die Korbblütler allgemein sind sehr unabhängige Menschen. Und es gibt bei den Korbblütlern einen starken Bezug allgemein zu Blutungen, wie wir das bei Arnika kennen, bei Bellis perennis, bei Calendula zum Beispiel. Die Patientin bekommt die Arznei in C12 und innerhalb von 2 Tagen sistieren diese Blutungen und sie hat keine weiteren Blutungen mehr die gesamte Schwangerschaft und eine Entbindung in der 39. Schwangerschaftswoche aus Schädellage. Das Spannende an dieser Krankengeschichte für mich war, dass die Patientin, ohne irgendwas zu wissen jetzt über Homöopathie, zu mir gesagt hat, seit ich diese Arznei nehme, mir fällt auf, dieses Hämangiom an der Stirn, das ist irgendwie wesentlich ruhiger als in der ersten Schwangerschaft. Das ist nicht so gespannt, das ist nicht so geschwollen, da ist irgendetwas besser und leichter. Wir sehen hier, dass die Arznei insgesamt auf die Patientin wirkt und nicht nur auf die Blutungen im Uterus. Und das ist eben das Allgemeine, das Ganzheitliche, das ich Ihnen hier damit zeigen möchte, und sie hat nach der Geburt zu mir gesagt, bitte darf ich die Arznei weiternehmen, weil ich habe das Gefühl, die tut mir einfach gut für dieses Hämangiom. Sie nimmt es noch immer, das ist jetzt ein Jahr her und ich muss wieder mal mit ihr Kontakt aufnehmen zu ihr, wie es ihr geht damit. So, jetzt möchte ich einen Schwenk machen zu akuten Entzündungen. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen wirklich zu sagen, dass auch bei bakteriellen Entzündungen die Homöopathie durchaus eine Möglichkeit ist, zu behandeln, entweder alleinig oder in Kombination mit Antibiotika, wenn die Keimzahl schon so hoch ist, dass das nicht mehr geht oder wir die richtige Arznei nicht schnell genug finden oder vor Ort haben. Was wichtig ist in der Homöopathie ist, wenn wir an die medizinischen Symptome der Entzündung denken, Rubor, Tumor, Kalor, Dolor, Functio Lesia, so haben wir in der Homöopathie noch dazu, dass wir genau befragen, wie ist dieser Schmerz, wie ist die Empfindung, also wie ist jetzt die subjektive Wahrnehmung dieses Entzündungsschmerzes bei der Patientin. Ist das ein Stechen, ist das ein Brennen, ist das ein Ziehen, ist das ein großer Druck? All das sind unterschiedliche Arzneien und auch die sogenannten Modalitäten, was verbessert und was verschlechtert den Schmerz, ist wichtig in der Arzneiwahl. Hier nur ein paar Spots sozusagen auf bestimmte Arzneien, das wird Ihnen nicht schwierig zum Verstehen sein, wenn Sie eine leichte Schwellung, eine zartrosa Schwellung der Brust haben bei der stillenden Frau. Sie haben eine Überhitzung in diesem Bereich und es ist ein Bedürfnis nach Kühlung da. So kann man sich gut vorstellen, es ist nach dem Ähnlichkeitsprinzip das Apis, die Biene, die hier in Anwendung steht und hier die Entzündung gut zum Zurückbringen, also zum Abklingen bringt. Wichtig dabei ist auch noch eine Durstlosigkeit der Patientin und die Patientin ist eher unruhig. Wenn wir jetzt vergleichen dazu, dass Sie sehen, wie genau das differenziert wird, wenn wir jetzt eine hochrote Schwellung der Brust schon haben, die zum Teil auch scharf abgegrenzt sein kann, wo schon Fieber dazukommt, es sind hier nicht mehr feine Stiche, sondern es sind massive pochende Schmerzen, dann entspricht das dem Arzneimittelbild von Belladonna, wobei ich keinesfalls sagen möchte, dass man immer natürlich mit der homöopathischen Arznei das behandeln kann. Das ist ganz klar. Wir werden auch ein Antibiotikum brauchen, wenn es nicht geht. Aber in Zeiten wie diesen, wo wir, glaube ich, dankbar sein müssen, wenn wir bei vielen Infektionen ohne Antibiotikum auskommen, weil die Resistenzen sowieso steigen, glaube ich, ist es wirklich wert, das zu versuchen, den Patienten auch zuerst mit homöopathischen Arzneien zu behandeln. Ein weiteres Beispiel, wenn die Brust dann schon sehr prall gespannt ist, 35-jährige Patientin, zweites Kind, stillend mit stechenden, berstenden Schmerzen, linke Mama. Hier ist die Patientin sehr durstig bei dieser Arznei. Das ist wichtig, dass wir hier das differenzieren. Und wir haben gute Modalitäten, Verschlechterung bei der geringsten Bewegung und Berührung. Sie kennen das sicher alle. Man hat nur mehr das Bedürfnis, sozusagen die Brust zu halten, weil jede kleinste Bewegung schon so wehtut. Besserung liegen auf der schmerzhaften Seite durch den Gegendruck und die Ruhe, Reizbarkeit. Das ist, wenn wir es repertorisieren, an erster Stelle das Brionia, das ist die Zaunrübe, bekommt die Patientin im Wasserglas aufgelöst, stündlich. Und es ist sehr spannend, das passiert immer wieder, kann ich das beobachten in der Praxis, schon nach dem ersten Schluck hat die Patientin das Gefühl, dass es nachlässt, dass der Druck weniger ist. Das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn Ihnen die Patientin das sagt. Es kann natürlich genauso sein, dass sie sagt, ich spüre gar nichts. Ja, dann ist die Arznei falsch. Und wir sind dankbar, wenn wir nicht noch die Möglichkeit haben, andere zu finden, zu suchen, was in der kurzen Zeit oft gar nicht möglich ist. Ja, das ist eine Grenze der Homöopathie, möchte ich ausdrücklich sagen, dass wir dann ein Antibiotikum geben. Aber es geht immer wieder wunderbar. Phytolacca möchte ich überleiten zur Gynäkologie, da Phytolacca auch einen Bezug zum Mammakarzinom hat. Phytolacca ist eine wichtige Arznei bei Knotenbildung während des Stillens, eine schmerzhafte Knotenbildung mit dunkelroter Verfärbung, großer Berührungsempfindlichkeit. Man kann oft einfach durch das Phytolacca den Milchfluss wieder in Gang bringen und die Knoten beruhigen sich wieder, die Knoten verschwinden wieder. Vom Bild der Patientin her ist es eine Patientin, sind das Frauen, die versuchen äußerst perfekt zu sein, alles ganz gut zu machen und sich dabei selber vergessen, was ja auch oft ein Thema bei Karzinompatienten ist und hier überleitet zum Mammakarzinom. Hier habe ich Ihnen eine Studie ausfindig gemacht, die ich sehr spannend finde und zwar ist die Studie aus dem International Journal of Oncology 2010 veröffentlicht worden. Es ist eine Studie, die an Mammakarzinom-Zelllinien durchgeführt wurde, das heißt eine experimentelle Studie, keine klinische, in Zusammenarbeit mit dem Cancer Center von Houston und der Homeopathic Research Foundation von Kalkutta, wo Mammakarzinom-Zelllinien 72 Stunden lang ausgesetzt wurden, Arzneien, vier homöopathischen Arzneien, also Thuja, Carcinosinum, Phytolacca und Conium C200. Wir sehen hier ein Bild, wo die Zellen 72 Stunden hier dem Carcinosinum ausgesetzt waren, und Sie sehen eine deutliche Reduktion der Mitosehäufigkeit. Die Zellen haben sich beruhigt in den 72 Stunden. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Es kann ja jeder gerne nachlesen, wenn er die genaue Studie wissen möchte. Die Ergebnisse sind ermutigend. Die Ergebnisse, the findings of this study should encourage further preclinical and animal investigation of these remedies as preventative and or therapeutic treatments for breast cancer. Ich denke, das ist ein Gebiet, wo wir wirklich noch sehr, sehr viel zu forschen haben und die Zukunft noch gar nicht begonnen hat oder vielleicht gerade ein bisschen. Und so sind wir in der Homöopathie, in der Gynäkologie gelandet, und da möchte ich Ihnen auch noch einen kurzen Überblick geben, wie nun die Homöopathie hier Anwendung findet. Gerade in der Gynäkologie sind ja viele funktionelle Störungen da, dadurch, dass ja sehr oft ein hormonelles Ungleichgewicht besteht, in das die homöopathische Arznei regulierend eingreifen kann. Das heißt, wir haben hormonelle Störungen, Zyklusanomalien von der Jugendlichen, von dem jugendlichen Mädchen bis hin zur Menopause, wo es schon zu Oligomenorrhoe und so weiter, auch Amenorrhoe kommt, und wir hier eingreifen können. Zystenbildungen an den Ovarien, Myome, die bluten, wo man durchaus homöopathisch noch versuchen kann, hier das Wachstum in Grenzen zu halten und vielleicht eine Operation sich zu ersparen oder der Patientin. Die Dysmenorrhoe, die Endometriose, ist mir ein großes Anliegen. Auch hier ist es möglich, mit homöopathischen Arzneien in Zusammenarbeit mit der Medizin, du hast recht, Michael, Schulmedizin ist jetzt nicht wirklich das, aber für mich ist die Universität die Schule, an der man die Medizin lernt, und ich denke, dort gehört eigentlich auch die Homöopathie hin, das ist meine persönliche Meinung. Ja, dann chronisch rezidivierende Entzündungen. Chronisch rezidivierende Entzündungen sind ein großes Thema bei vielen Frauen. Sie wissen das, wie schwierig das oft zu behandeln ist. Wir haben viele Antibiotika, Antimykotika, und es ist ein endlos Kreislauf. Und hier kann auch die homöopathische entsprechende Arznei oft diesen Kreislauf durchbrechen. Menopausale Beschwerden und die adjuvante Tumortherapie, die wir auch im Krankenhaus Hitzing unseren Patientinnen anbieten. Ich möchte hier kurz noch eingehen auf menopausale Beschwerden. Ich habe mir gedacht, Hitzewallungen ist ein gutes Thema, denn das ist vielleicht nicht so leicht, kann man sich das einbilden, dass von einem Tag am anderen man nicht mehr schwitzt, wenn man schon ein Jahr geschwitzt hat, was ich dann eben immer wieder erlebe. Ich muss sagen, ich bin zutiefst überzeugt von der Wirksamkeit der Homöopathie, und dennoch denke ich mir immer wieder, ja, jetzt möchte ich es aber wieder genau wissen und ich möchte es wieder genau von den Patientinnen hören, weil ich ein sehr kritischer Mensch bin und genau beobachten möchte, ob das wirklich eine Wirkung ist oder ob das ein nettes Gespräch war, was keinesfalls der Fall ist, was meine langjährige, 20-jährige Beobachtung ist. Also wir differenzieren hier bei den menopausalen Beschwerden sehr genau, sind diese Hitzewallungen mit Schweiß, ohne Schweiß, sind sie tagsüber, sind sie auch in der Nacht, sind sie verbunden mit Frösteln oder sind die Patienten nur hitzig, haben die Patientinnen viel Durst oder sind sie durstlos? Besteht ein Beengungsgefühl, zum Beispiel im Halsbereich, im Brustbereich, müssen die Patientinnen raus, ein Beengungsgefühl im Raum, brauchen sie viel frische Luft oder nicht? Gibt es Stimmungsschwankungen oder nicht? Und erleichtert das Schwitzen oder nicht? Hier gibt es große Unterschiede und all das sind wiederum unterschiedliche homöopathische Arzneien. Das heißt, wir brauchen eine gute Anamnese und in dieser Anamnese finden wir dann eine Arznei für die Patientin. Ich habe Ihnen hier einen Auszug, zeige ich Ihnen Hitzewallungen im Klimakterium. Da sehen Sie 59 Arzneien, das heißt, da müssen wir schon sehr genau schauen, welche braucht die Patientin jetzt. Und das ist auch nicht immer einfach, das möchte ich gar nicht bestreiten. Ja, Krankengeschichte 1. 51-jährige Physiotherapeutin, seit einem Jahr massive Wallungen mit Schweißausbrüchen, keine Menses mehr. Sie sagt, ich habe bis zu 10-mal täglich Wallungen, auch nachts, natürlich dadurch eine Durchschlafstörung. Sie hat einen großen Durst auf kalte Getränke. Sie ist eine sehr lebenslustige Frau. Sie ist gern in Gesellschaft. Sie ist mittlerweile natürlich verzagt, weil sie sozusagen nicht mehr gesellschaftsfähig ist mit so viel Schwitzen und ist auch dadurch im Rückzug begriffen. Sie braucht viel frische Luft, lüftet, Bewegung und sie liebt vom Essen her, auch das interessiert die Homöopathen, was essen die Leute gerne, die Leute sind alle schon so verbildet, die sagen einem nur mehr ganz brav, sie essen vegan oder kein Fleisch und keiner traut sich mehr zu sagen, dass er gern Süßes isst und ich ermutige dann die Patienten und sage, ja, aber ich möchte wissen, worauf hätten sie Gusto, das interessiert mich, um die richtige homöopathische Arznei für sie zu finden. Ja, und sie sagt, ja, ich liebe einfach Fleisch und ich mag wahnsinnig gern Eier und ich mag gern Süßes und das ist so. Und das hilft mir. Und wenn wir das jetzt repertorisieren und uns anschauen, dann haben wir Hitzewallungen während der Menopause, mit Schweiß, Durst auf große Mengen, Verlangen nach Fleisch, Verlangen nach Eiern, gesellig, kontaktfreudig, Verlangen nach Gesellschaft. Und wir sehen hier an erster Stelle Sulfur, die Arznei Sulfur, das Schwefel, der natürlich auch ausleitend wirkt, aber es muss einfach zum Wesen der Patientin passen, sonst nützt uns der Sulfur gar nichts. Sie bekommt C200 und sie sagt schon nach 3 Tagen leichte Abnahme des Schwitzens bemerkbar, kontinuierliche Besserung, nach 4 Wochen nur noch maximal einmal täglich eine leichte Wallung, nachts gar nicht mehr, sie schläft wieder wunderbar und natürlich hat sich die Stimmung gebessert. Das ist ein Beispiel, das war jetzt eine Sulfur-Patientin, der stellen wir jetzt gegenüber eine andere Patientin, die hat auch Wallungen, ist aber ein anderer Typus von Mensch und deshalb braucht sie eben eine andere homöopathische Arznei. Das ist nun eine 49-jährige Patientin mit Mammakarzinom. Rechts, sie hat die übliche Therapien bekommen, Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und hat nun ein Tamoxifen und hat massive Schweißausbrüche bei ihr mit Frösteln nach den Schweißausbrüchen. Sie hat einen sehr starken Bewegungsdrang, sie ist eine äußerst sportliche Person, powert sich gerne aus, Joggen, Mountainbiken, Skitouren sind sozusagen das, was ihr gefällt. Sie ist freiheitsliebend, möchte finanziell unabhängig sein, ist vom Beruf eine Tanzpädagogin, hat ein starkes Gerechtigkeitsempfinden, das heißt ein starkes soziales Engagement, braucht viel Freiheit und auch körperlichen Abstand und ist Vegetarierin, schauen Sie, aus Überzeugung, ja, seit vielen Jahren aufgrund der starken Empathie mit Tieren. Da ist es ein bisschen anders gelagert, das sehen wir schon. Wenn wir das repertorisieren, haben wir an erster Stelle Sepia, ja, das ist die Tinte vom Tintenfisch, eine hormonell äußerst aktive Arznei, die wirklich eine der wertvollsten Arzneien in der Gynäkologie ist, mit einigen anderen. Hitzewallungen während der Menopause, Frösteln, Abneigung von Fleisch, Verlangen nach Bewegung, er trägt keine Ungerechtigkeit, Abneigung von Gesellschaft und ich habe auch das Mammakarzinom da dazugegeben. Das heißt, das wäre das Sepia, das diese Patientin ihr gut geholfen hat. Bitte nach wenigen Tagen eine Besserung bemerkbar, nach 2 Wochen 50%. Ich frage immer die Patientinnen, wie viel Prozent ist es besser? Nach 4 Wochen 80-90%, nach eigener Einschätzung. Und natürlich wird dann die Arzneieinnahme reduziert und nach Bedarf weitergegeben. Natürlich erzähle ich Ihnen hier die guten Beispiele. Natürlich gibt es auch welche, wo es nicht so geht. Das wissen wir alle. Aber Sie sollen ja hier etwas erfahren, wie es wirkt und wie es gehen kann in der Praxis. Und dass eine eindrucksvolle Wirkung immer wieder zu beobachten ist von diesen Arzneien.